Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche ein neuer Partner. Wir freuen uns über die Unterstützung und das Vertrauen der Comdirect. Comdirect ist die mobile Bank in eurer, in unserer, in meiner Hand am Ende, denn es geht vor allen Dingen natürlich um die Comdirect App. Und das ist eine Banking-App mit zahlreichen, ziemlich innovativen Features, zum Beispiel Überweisung per Chat oder Sprachbefehl, Connectivity hin zu Alexa und Echo, Überweisung mit Google Pay, demnächst auch mit Apple Pay möglich und viele weitere Features in der Pipeline. Dazu kommt, dass die Comdirect selber kürzlich von Euro am Sonntag als Deutschlands beste Bank ausgezeichnet wurde. Dazu gehört zum Beispiel auch ein super Kundenservice, nämlich 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Und es gibt für Neukunden, also wenn ihr jetzt die App installiert, Comdirect und ein Konto eröffnet, 100 Euro Startguthaben und es kommen noch weitere Euros hinzu, nämlich jeweils 2 Euro in den ersten 24 Monaten. Man bekommt also fast 150 Euro geschenkt für das Konto in den ersten beiden Jahren. Probiert es einfach aus, Comdirect App runterladen, Konto eröffnen und ja, eine gute App nutzen. Viel Spaß! Ganz kurz vorab in eigener Sache, beziehungsweise in Sache unseres Stammgasts Sven Schmidt, denn wir werden, und ich werde häufiger gefragt, was ist eigentlich mit Sven? Manche fragen mich schon und bitten um Anlagetipps von Sven oder fragen seine Meinung zu bestimmten Startups. Das kann ich natürlich alles nicht einfach mal eben so bearbeiten. Ich kann nur sagen, Sven wird hier demnächst wieder im Podcast auftauchen, im Januar ganz sicher. Er macht gerade eine ganze Menge mit seinem eigenen Startup, maschinensucher.de. Gerade auch insbesondere im Bereich Marketing versuchen sie da sehr interessante Sachen rund um die Darts-WM. Geht da einiges, da sind sie größerer Partner, wird davon erzählen. Und vor allen Dingen, wer Sven hören möchte, der kann das aktuell wöchentlich tun, seit einigen Monaten. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Sven ist immer wieder zu hören im Podcast von Deutsche Startups, der DS-Podcast, den macht er zusammen mit dem Macher von Deutsche Startups, Alex Hüsing, und da kommt immer montags eine neue Folge raus im DS-Podcast und es geht um die ganze deutsche Venture Capital und Startup-Szene rauf und runter. Und ja, was ich so höre, da hört das ganze deutsche Venture Capital Ökosystem wohl mehr oder weniger zu. Also wer sich dem zugehörig fühlt, sehr, sehr gerne. Viel Spaß.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wir haben so ein bisschen Rheinland-Wochen, könnte man fast meinen. Diese Woche ein Gründerteam aus dem Rheinland, das eine nationale und vielleicht demnächst auch internationale Erfolgsgeschichte schreibt. Wahnsinnsthema, vor allen Dingen für all diejenigen, die Kinder haben. Die wissen genau, was ich meine. Es geht um die Toni-Boxen. Die Firma hinter den Toni-Boxen heißt Boxin GmbH. Die beiden Gründer heißen Patrick Fassbender und Markus Stahl und sind hier. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Hallo.
Danke.
Hallo.
Ja, danke fürs Kommen. Für alle, die keine Kinder haben, sagt mal vielleicht am Anfang, was ist denn die Toni-Box überhaupt?
Ja, ist ein innovatives Audio-Abspielgerät für Musik, Hörspiele, Hörbücher für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Ist ein Wi-Fi-System, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Was sehr simpel zu bedienen ist, man nimmt einfach Figuren seiner Helden, Vicky, Hotzenplotz, die kleine Hexe, wie auch immer. Die steht für ein Hörspielinhalt und sobald ich diese Figur auf die Toni-Box stelle, ertönt das Hörspiel und sobald ich die Figur wieder runternehme, unterbricht es. Und so kann ich eben mit den Figuren ein Hi-Fi-Gerät steuern, sozusagen ein Audiosystem steuern.
Also was wir früher so als CD-Player kannten, ist jetzt in einfacher bedienbar, irgendwo kindercooler, weil das mit Figuren ist und süß gemacht und nett ist. Und aber so ein bisschen, wenn man es jetzt gar nicht kennt, muss man denken, wie früher so ein Kassettenrekorder am Ende.
Genau, es ist halt nochmal charmanter und emotionaler, weil wir eben mit Figuren der Hörspielhelden arbeiten und die einsetzen. Aber im Prinzip geht es genau darum, ein leicht zu bedienendes System für Kinder im Vorschulalter und im Grundschulalter zu etablieren. Und insofern ist diese Analogie zur Kassette vielleicht nicht so weit weg. Wobei wir immer sagen, es ist eigentlich eine neue Kategorie, die wir dort aufbauen.
Also ich selber habe Kinder, insofern kenne ich das Produkt. Wir haben es auch selber. Und was man noch dazu sagen muss, ich habe es von meiner Mutter geschenkt bekommen oder wir haben es geschenkt bekommen. Und ich höre dann auch mit meiner Mutter mittlerweile auf unserer Toni-Box. Also die lebt nicht in Hamburg. Und dann spricht die quasi mit meinen Kindern. Das muss man auch mal erklären, wie das funktioniert.
Genau, das sind die Kreativ-Tonis, die sind Markus und mir mehr oder weniger unterwegs eingefallen, wahrscheinlich in Hamburg, ich weiß es nicht mehr. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir unseren Kindern nicht mehr so oft zu Hause vorlesen können, was wir eigentlich sehr, sehr gerne machen, weil wir ständig in irgendwelchen Hotels waren, um deutschlandweit Lizenzen einzukaufen. Und dann haben wir irgendwann realisiert, wir bauen jetzt technisch eine Plattform, die eigentlich die Möglichkeit bietet, unseren Kindern aus der Entfernung auf eine Figur zu sprechen, über eine App zum Beispiel. Und so ist die Idee entstanden, das sind eigene Figuren im eigenen Design, die 90 Minuten zur freien Verfügung Verfügung haben. Die kann ich selber bespielen mit Musik, mit Hörspielen, die ich vielleicht auf meinem Computer habe oder eben per App, egal wo ich bin auf diesem Planeten. Und kann diese Inhalte mit einer Figur verknüpfen, die im Kinderzimmer steht. Und sobald die Kinder oder wer auch immer diese Figur auf die Tonibox stellen, wird dieser Inhalt auch quasi sofort abgespielt. Und das sind die Kreativ-Tonis.
Und man muss sagen, und das ist vielleicht auch nochmal den meisten jetzt nicht so klar, wie krass erfolgreich das ganze Ding jetzt seit einigen Jahren schon ist. Ihr habt gegründet 2014, ne?
Genau, 2014, also seit 5 Jahren gegründet. Seit Oktober 2016 sind wir im Markt. Hatten dann ein sehr gutes erstes Quartal, Weihnachtsgeschäft, was schon riesig war in Deutschland. Und dann hat es uns 2017 im ersten vollen Jahr schon richtig überrannt, gerade Weihnachtsgeschäft. Wir sind ja in Deutschland, Österreich, Schweiz am Start. Und das setzt sich in diesem Weihnachtsgeschäft wahnsinnig fort. Also wir haben hier nochmal eine Vervierfachung von 2017. Also man kann sagen, das ist schon ein Erfolg, der uns auch wirklich komplett überrannt und überrascht hat in allen Facetten.
Also sowohl, muss man ja sagen, natürlich positiv, als auch zum Teil sogar negativ. Dass halt Leute enttäuscht sind oder auch Partner, kommen wir da mal drauf zu sprechen, einfach keine Ware von euch bekommen können. Sag mal ganz kurz, Umsatzzahl, was schafft ihr dieses Jahr 2018 für den Umsatz?
Also wir sind... dieses Jahr werden wir über 50 Millionen liegen. Also, und wir kommen ja von 17 Millionen in 2017. Und das ist schon nochmal ein Riesenwachstum. Ja.
Und das mit ungefähr 90 Leuten, habt ihr gesagt?
Haben wir jetzt, wobei wir jetzt, wir sagen immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber wir haben fast mehr in der Probezeit, als wir jetzt schon da sind. Also, weil wir eben auch in diesem Jahr wahnsinnig viel neu eingestellt haben, um eben auch dem Wachstum Herr zu werden. Das geht ja durch alle Bereiche. Und sind im Moment 90, ja.
Wer von euch beiden hat sich das ausgedacht? Oder wie kamt ihr zueinander?
Ich war es indirekt. Eigentlich war ich so ein bisschen das Medium meiner Kinder. Also ich habe zwei Töchter, die eben damals 3 und 5 Jahre alt waren. Und wir hatten permanent Probleme mit kaputten CDs, die über den Parkettboden rutschten. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, war eine neue CD zu digitalisieren, um sie bei iTunes wenigstens noch vorzuhalten, wenn die CD kaputt ist. Und dass sie über iPhone oder iPad hören können. Und das hat uns irgendwann genervt, so rein aus Elternsicht, meine Frau und mich. Und dann haben wir nach einer Alternative gesucht für eben CDs und haben dann realisiert, dass es eigentlich kein wirklich kindgerechtes Abspielgerät gibt. Es gab damals so ein paar MP3-Player im Hello Kitty-Design und so, aber eigentlich pottenhässlich, ganz schreckliche Soundqualität. Und das Allerwichtigste vom Bedienkonzept her, eine Katastrophe aus Elternsicht damals noch. Und ich komme eigentlich aus der Agenturwelt, war Anfang 40, ein bisschen durch mit dem Thema, hatte keine Lust mehr weiter in dem Umfeld zu arbeiten und sah das als großartige Möglichkeit, was komplett Neues anzufangen. Und dann habe ich in so einem Anfall von Naivität und Wahnsinn zu mir gesagt, das mache ich jetzt. Ich höre auf, als Kreativdirektor zu arbeiten und entwickle ein kindgerechtes Audiosystem für Kinder, also für meine Kinder eigentlich, aber in des Tages in der Hoffnung, dass auch andere Kinder es toll finden.
Und dann, wie habt ihr euch denn gefunden?
Also ich hab's quasi entwickelt und irgendwann gemerkt, ja cool, ich bringe einiges mit, was sicherlich toll ist, wenn man so ein Produkt entwickeln möchte. Aber es gibt auch so ein paar Themen, wo ich überhaupt nicht zu Hause bin und da ich auch sehr gerne im Team arbeite und auch eher davon lebe, dass irgendwie ich mir gute Leute um mich rumsuche, habe ich mir gedacht, der Markus ist ein guter Mann. Wir kennen uns aus einem Kindergarten unserer Kinder, wo wir zusammen Vorstandsarbeit gemacht haben. Es hört sich immer so PR-mäßig an, aber es ist tatsächlich so. Und wir haben da zusammen Vorstandsarbeit gemacht und das schweißt zusammen, weil so Elterninitiativen, die können sehr anstrengend sein, da hat man viele, viele Themen, die man lösen muss. Und da habe ich ihn sehr schätzen gelernt. Und da ich so im Bereich Finanzen hat mich nie, ich habe inzwischen schon, würde ich sagen, einige Erfahrungen gesammelt. Und genau, ja, ich habe da auch ganz gut dazu gelernt, aber eigentlich interessiert es mich nicht so wirklich. Ich will halt irgendwie andere Dinge machen. Und auch so technologische Entwicklung bin ich eher so aus der Nutzerperspektive kommt, aber wie ich jetzt tatsächlich Hardware angehe, wie ich überhaupt Hardware entwickle, hatte ich keine Ahnung. Und da ich seinen beruflichen Background kannte, habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf den Markus zu.
Erzähl mir mal den Background, Markus, bei dir.
Ja, also ich bin Ingenieur. Ich habe in Aachen E-Technik studiert, klassisch Nachrichtentechnik, dann lange bei Nokia gearbeitet, dann dort das Automobilgeschäft verantwortet 4 Jahre lang, so Vernetzung des Fahrzeuges. Dann hat Nokia die Zelte abgebrochen, dann haben wir mit 4 Leuten im Bereich rausgekauft, dann haben wir einen Autozulieferer gegründet, also das ist dann Telekom- und Autoindustrie, also wirklich vieles, was sich für ein Kinderprodukt eignet, nein, und wir hatten damals eben auch Produktion und Entwicklung und ich habe dann zwischendurch auch noch ein MBA gemacht in den USA und hier in Deutschland und das sind so ein bisschen die Attribute, warum wir glauben oder warum er geglaubt hat, ich habe ein bisschen Ahnung von Technik und Finanzen.
Das war allerdings nicht richtig, war glauben, aber egal.
Und dann haben wir ich 5 Jahre diesen Autozulieferer mit hochgezogen in Bochum. Und in der Phase kam dann eben Patrick und hat dann seinen ersten Mockup auf den Tisch gestellt und hat sich netterweise an den Kindergarten erinnert. Und dann wo Patrick die erste Figur draufstellte, den Günther Kastenfrosch auf seinen grünen, gepolsterten ersten Würfel. Da war ich hin und weg. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das mal lieber zusammen machen. Ja, die Idee war anfangs, das vielleicht auch mit Partnern oder die ich damals kannte oder in der Firma zu tun. Und dann haben wir Gott sei Dank entschieden, das von da an zusammen zu machen.
Und habt ihr dann Investoren reingeholt? Habt ihr das selber finanziert oder wie lief das am Anfang los?
Ja, leider waren wir nicht so gut betucht, dass wir es hätten selber finanzieren können. Wir haben auch so ein bisschen durch den Background von Markus irgendwann entschieden, wir suchen im Family-Friends-Umfeld Leute, die solvent sind. Und aufgrund unseres ja auch schon eher höheren Alters mit Anfang 40 auch mit einem entsprechenden Netzwerk zum Glück ausgestattet, wo es halt durchaus solche Personen gab und haben damit eigentlich die erste Kapitalrunde gedreht und dann eben vor allen Dingen extern erstmal Entwicklungsarbeit auch auslösen zu können.
Aber das heißt, ihr habt dann nicht jetzt, hört sich jetzt nicht nach riesigen Millionensummen an, die da investiert wurden, sondern eher so nach Hunderttausendern.
Nee, also wir haben, wenn man das mal so guckt, wir haben ja vor 5 Jahren gegründet, wir sind ja 3 Jahre dann, bis wir am Start waren. Das heißt, wir haben ja auch diese 3 Jahre alle Einstellungen, alle. Also man, es ist ja ein sehr einfaches Produkt, aber es ist eben sehr technologisch. Ist halt auch, da steckt relativ viel Technologie hinter, also eine Cloud, WLAN, NFC, also und wir haben dort schon mehrere Millionen. Also wir haben einen großen einstelligen Millionenbetrag, haben wir über Eigenkapital organisiert bis zum Start.
Okay.
Und dann sind wir ja jetzt ein Unternehmen, was eben wahnsinnig viele Tony-Boxen, was letztendlich auch Hardware ist, vorfinanzieren muss, also Produktion. Und das machen wir halt eben über Fremdkapital, klassisch Banken und anderen Mechanismen. Aber das ist schon ein Rieseninvest gewesen und deswegen haben wir eben auch, wir haben 5 Kapitalrunden gemacht in den ersten 3 Jahren.
Oh wow, 5 Stück.
Wo wir dann eben, weil wir dann natürlich auch von diesem Wachstum überrascht waren und das muss eben auch gemanagt werden. Also wenn wir Ende des Jahres knapp 800.000 Tony-Boxen in Kinderzimmern haben, die müssen ja irgendwie auch produziert, gebaut und finanziert werden. Also es ist schon, kriegt man oft gar nicht so mit, aber das ist schon relativ komplex, aber auch eine Größenordnung, die deutlich über Hunderttausende geht.
Aber trotzdem von Privatpersonen, nicht jetzt von
Institutionen? Wir sind komplett, das sind Unternehmer, wir haben unseren Produzenten, das ist die Familie Kraut, wir produzieren die Figuren ja, die Tonys in Tunesien, die sind mit eingestiegen. Das heißt, wir haben einen Gesellschafterkreis, das große Glück, dass wir eine große Unabhängigkeit haben, Family and Friends, wie Patrick sagt, und die haben alle auch eine inhaltliche Komponente. Das heißt, wir haben Arnold Ruß, das sind Patent- und Markenrechtskanzlei, die uns eben einen gewissen Schutz auch bieten. Wir haben einen Steuerexperten an Bord, wir haben auch Content-Experten dort im Gesellschafterkreis und das ist eine tolle Kombination, dass einmal Geld, aber auch sehr viel inhaltliche Beiträge da sind. Und so sind wir gestartet und so stehen wir auch heute noch
da. Aber man muss halt sagen, das ist ja schon mal für ein Startup in dem Sinne total ungewöhnlich, 3 Jahre lang am Produkt zu arbeiten, bevor man es mal auf den Markt bringt. Das ist ja schon, da braucht man schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, dass das Produkt auch wirklich dann einschlägt, wenn man so lange, ja, ohne Feedback aus dem Markt erstmal entwickelt, ne?
Ja, aber es gibt ja keine, also gab zumindest aus unserer Perspektive keine wirkliche Alternative dazu. Ne? Also wir waren immer davon überzeugt, dass es ein großartiges Produkt ist. Wir haben es immer als wirklich Problemlöser angesehen und das ist bei Produkten ja immer ganz gut, wenn man ein Problem löst und nicht einfach nur etwas tut, weil es möglich ist. Und wir haben relativ früh auch gemerkt mit den ersten Prototypen, Mockups, wie Markus gerade sagte, das Prinzip haben Leute sehr schnell verstanden, wenn sie es einmal selber in der Hand hatten und man hat überall auch so ein gewisses Glänzen in den Augen gesehen und wir haben schon relativ schnell Feedback bekommen, natürlich nicht am konkreten Produkt, aber über das Konzept etc. Und dann ist es nun mal auch eine langwierige und teure Entwicklung, die damit verknüpft ist. Das geht nicht wesentlich schneller. Ich glaube, wir waren sogar schnell, habe ich mir sagen lassen. Nicht, dass ich das super beurteilen könnte, aber jetzt so in 3,5 Jahren das Ganze aufzubauen und mit der Konsequenz und auch in der Qualität, das war eher schnell, als dass es langsam war.
Was kostet so eine Tony-Box, wenn man die zum Handel kauft?
Die kostet 79,95, das ist dann die Box, eine Ladestation, weil es eben ein akkubetriebenes System ist und ein Tony dabei, ein Kreativ-Tony.
Und das Modell ist dann aber, dass die einzelnen Tony-Figuren dann immer nachgekauft werden mit neuen Geschichten drauf und so?
Genau.
Was kostet dann Tony?
Die Tonys mit Inhalt, die kosten 14,99 und die Kreativ-Tonys, die man selbst besprechen kann, 11,99.
Okay, also das heißt, ihr habt eine super hohe Kundenbindung am Ende, genau. Weil wenn man, so ein bisschen so wie Nespresso, wenn man einmal die Maschine gekauft hat, dann kauft man immer die Kapseln und so ist bei euch auch, jeder Tony ist eine Kapsel.
Genau.
Und oh, aber die schmeißen wir nicht weg, ne? Wir sind ein bisschen nachhaltiger.
Okay. Nee, aber das ist,
aber, der, lecker. Aber der Case ist in der Tat so, das heißt, deswegen sind wir auch drauf und dran, eben möglichst viele Tony-Boxen eben, die als System dann in den Kinderzimmern stehen, und das heißt, das Geld wird letztendlich über den Verkauf von Tonys auch verdient, so ist auch das Modell, unser Geschäftsmodell aktuell gerechnet.
Okay, also das ist jetzt nämlich die große Frage. Ich schenke uns hier mal kurz ein bisschen Wasser ein, natürlich. Oh, unser Partner Gierolsteiner macht es möglich, dass wir hier Wasser bekommen. Sag mal ganz kurz, also jetzt die entscheidende Frage, ich hoffe nicht, dass sie jetzt vom Wasserrauschen überlagert wird. Wie habt ihr das hinbekommen, so schnell zu wachsen? Weil ich meine, ein tolles Produkt ist das eine, aber die Erfahrung zeigt, es bringt dir nichts, wenn es die Leute nicht erkennen und sehen und dann auch überhaupt verstehen, dass man sowas kaufen kann, dass sowas da ist. Mhm. Also was war euer Mechanismus, da, oder euer Marketingweg am Ende?
Also wir haben relativ früh angefangen, uns so im Social-Media-Umfeld zu tummeln, aus der Überzeugung heraus, dass wir ein Produkt haben, wie eben auch erwähnt, was wirklich ein Problem löst im Kinderzimmer. Und wir auf der anderen Seite eben, also wir haben ein Produkt mit Relevanz, was schon mal ganz gut ist. Und dann haben wir eine Zielgruppe mit jungen Müttern vor allen Dingen, die sehr, sehr online-affin sind, die sich viel in Foren, in Blogs und so weiter erkundigen, austauschen, in Facebook-Gruppen und so weiter. Das haben wir als Potenzial gesehen, wo wir stattfinden müssen. Das haben wir relativ weit vor Launch, ich glaube schon 7-8 Monate vorher, langsam angefangen, uns dort zu bewegen, und haben komplett eigentlich auf dieses Thema gesetzt. Also auch, weil wir vielleicht nicht die riesigen Marketingbudgets hatten, aber auch aus der festen Überzeugung heraus, dass unser Produkt und unser Ansatz und unsere Marke so viel Kraft hat, in sich trägt, dass die Leute anfangen werden, darüber zu sprechen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also wir haben jetzt fast zu 100% organisch gewachsen, allein bei uns 110.000, 120.000 Follower auf der Facebook-Seite. Es gibt 46 selbstorganisierte Facebook-Gruppen von unseren Kunden, die sich zu verschiedenen Themen austauschen. Also da draußen passiert unglaublich viel um unser Produkt und unsere Marke herum, was für uns natürlich einen wahnsinnig großen Wert hat. Und das darauf haben wir gesetzt ein Stück weit, daran haben wir geglaubt, und das hat also sehr gut funktioniert.
Aber das heißt, ihr habt sozusagen alles Social-Media-mäßig schon vorbereitet, und das war sozusagen der erste Weg.
Genau.
Ganz kurz vielleicht noch, der Name Tony ist jetzt ja, habe ich schon mal gehört vorher, also ihr sicherlich auch. Wie kam der Name zustande?
Also zum einen steckt Ton drin von wie Töne.
Ach so, okay.
Manche sehen das nicht sofort, was auch total okay ist, aber ich glaube, wenn man dann das irgendwie einmal entdeckt, dann macht der Name noch mehr Sinn. Ja. Dann ist er für Jungs und Mädchen gleichermaßen irgendwie, funktioniert er. Er funktioniert auch international, was wir ja auch anstreben. Ja, ist sehr griffig, kurz, prägnant, bleibt hängen und ist halt inhaltlich stimmig. So, das war so für uns der Grund. Und der ist dummerweise nicht uns eingefallen, sondern einem Anwalt, der uns berät, der kam irgendwann mit der Idee um die Ecke, und so haben wir uns in den Namen verliebt ein Stück weit und haben wollten das Produkt eigentlich Boxine nennen, haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, das klingt mehr nach Tabletten oder Pharma, und das passt nicht so gut ins Kinderzimmer. Deswegen haben wir uns davon verabschiedet und das Produkt dann eben, oder die Marke Tonys genannt und die Box eben Tony Box.
Wie ist jetzt euer, also ihr hast gerade erzählt, ihr macht digitales Marketing. Ich würde sagen, das ist ja kein Abverkaufsmarketing gewesen, sondern eher so Community-Building habt ihr gemacht im digitalen Space. Und dann, als der Abverkauf dann losgeht, als ihr die Produkte da hattet, wo werden die verkauft? Über eure Website, über Amazon? Ich weiß, bei Buchhändlern ganz viel, ne?
Also wir liefern Stand heute ja Deutschland, Österreich, Schweiz, und wir sind ja seit 1.10. auch in England. Aber wenn man mal kurz DACH, die Region, haben wir knapp 3000 POS, also Vertriebspunkte, wo wir das Produkt verkaufen. Das ist in erster Linie Fachhandel Buch, Fachhandel Spiel. Dann haben wir viele Key-Accounts. Das ist einmal Thalia Mayersche Hugendubel, Groß im Buch, Kaschat Kaufhof, aber auch eine Fedis Idee und Spiel, eine Duo-Schreibung Spiel, gerade klassische Spielware. Und im Elektronikbereich Mediamarkt Saturn, da sind wir allein bei 380 Läden drin. Das ist so klassisch Fachhandel, der eben das Produkt auch, das war uns immer wichtig, eben auch inszenieren kann. Das heißt, wo du eben das Produkt auch ausprobieren kannst, wo du das Portfolio ein Stück weit siehst. Und dann haben wir unseren eigenen Online-Shop, www.tonys.de, wo man halt eben auch klassisch kaufen kann. Und Amazon, ein Marketplace, den wir allerdings im Moment aushaben seit einem Jahr, weil, wie eben schon mal kurz erwähnt, das Thema Warenverfügbarkeit und Nachfrage uns ein bisschen überrollt haben und wir das versuchen, so ein Stück weit auszusteuern, weil wir gerade dem Fachhandel auch sehr sehr dankbar sind und auch den Handelspartnern, die mit uns auch gestartet sind und das eben auch bevorzugt dann über den Handel spielen wollen.
Also das heißt, so 60-70% des Umsatzes ist schon auch offline.
Es ist sogar mehr. Es ist 85.
Okay.
Also das liegt auch daran, weil das natürlich ist auch ein Produkt, was der Handel auch sehr gut angenommen hat. Also es spült auch viele Neukunden in bestimmte Handelsstrukturen rein und es wird dort sehr, sehr gut angenommen. Und anfangs hatten wir auch ein bisschen größeres Volumen online abgeschätzt, also eher 20.
Wobei jetzt nur, ne, also es geht jetzt irgendwie den Split unser eigener Online-Shop versus andere genau. Accounts. Natürlich verkauft Thalia auch wahnsinnig viel online und andere Partner. Insofern, wenn man jetzt online gesamt sieht, können wir die Zahl gar nicht sagen, weil wir wissen nicht, wie viel Prozent bei Thalia online versus stationär verkauft wird. Also ne, so eine Ahnung aber.
Okay, und wie habt ihr diese Partner dann überzeugt? Also der Kollege Sven-Oliver Pink, den ich am Anfang bei Rheinland Superstars meinte, der macht ja diese Rucksackgeschichten, der war vor ein paar Wochen hier und der sagt irgendwie, sein Weg war oder der Weg der Firma war, alle Händler wirklich anzufahren, sich genau zu überlegen, in welchen Städten über 50.000 Einwohnern ist welcher Händler relevant und dann muss ich da persönlich hinfahren oder mein Team. War das bei euch so ähnlich oder?
Ja, wir haben eine Kombination, also das ist genau auch so, wir haben einen eigenen Vertrieb, das heißt, wir haben eine eigene Vertriebsmannschaft, das sind auch fest angestellte Leute, ist nach Regionen aufgeteilt, also Nord, zwei im Süden, Westen, jetzt mittlerweile auch einige Key-Accounts und wir selbst sind am Anfang eben auch in viele Fachhändler rein und haben die versucht für uns zu gewinnen. Genauso wie auch beschrieben, haben wir in den Städten geguckt, wo ist der qualifizierte Fachhandel, Spielwarenhändler, das war so die eine Schiene und dann hier auch nochmal wieder das Beispiel Netzwerk und Alter, also wir kennen den einen oder anderen auch, der eben dann Zugang hatte zu großen Key-Accounts, ob das jetzt ein Thalia oder ein Fedes war, wo wir dann eben auch dann top-down eben auch eingestiegen sind und dann auch einige Referenzkunden direkt zum Anfang aufbauen konnten. Und dann, was eben auch dazu gehört, ist eben auch mal hier und da Zufall oder Glück und das hat gar nichts mit Können zu tun, dass zum Beispiel eine Mediamarkt Saturn einfach auf uns aufmerksam geworden ist und die uns eingeladen haben zum Digital Campus bei denen und dann von dem Produkt einfach geflasht waren. Und das ist natürlich hier bei uns auch nach wie vor schön und einfach. Das heißt, wenn ich das Produkt dabei habe, die Figur draufstelle, den Toni, und es losgeht, dann ist also die Conversion Rate 99,73%.
Und mit welchen inhaltlichen Sachen habt ihr angefangen? Also was waren so die ersten Lizenzen? Ihr müsst ja sozusagen einen Lizenzpartner bezahlen dafür, dass ihr dann Hörspiele auf den Tonys abspielen dürft, logischerweise. Was war da der Start?
Ja, also wir waren gar nicht so strategisch unterwegs, was Verlage ja anders machen. Die bauen irgendwie ein Programm, stellen sie zusammen und machen sich da wahrscheinlich jahrelang Strategietage und Workshops und bauen ein Programm zusammen. Wir sind eher so vorgegangen, dass wir in die Kinderzimmer unserer Kinder gegangen sind und haben geschaut, so was sind denn die Themen, die unsere Kinder begeistern. Und, nee, es waren eher so Janosch, Preußler-Themen, Hotzenplotz, eine Hexe. Also waren eher solche Themen, also Klassiker, wirklich Themen, die auch viele unserer Generation eben auch selber noch kennen, vielleicht selber auch vorgelesen bekommen haben etc. Und das war so ein bisschen die Ausrichtung. Wir wollten eher ein buchhandelslastiges Portfolio aufbauen und sind so auch losmarschiert. Und dann, wir kommen nicht aus der Lizenzbranche. Es gibt so ein, zwei Events in Deutschland in dieser Branche, wo wir dann auch waren und sind dann wirklich wie so zwei Naivlinge auf diesen Messen aufgetaucht und haben dort für unser Produkt geworben. Das war damals auch ein Schaumstoffwürfel mit einer fremden Figur quasi, die wir irgendwo bei Kaufhof gekauft hatten. Und das hat super gut funktioniert. Und so haben wir eigentlich relativ schnell die ersten Lizenzen gewonnen. Das waren, glaube ich, Janosch, die Maus, Griffelo, solche Themen, Rabe Socke. Und so haben wir unser Portfolio immer weiter ausgebaut. Und
für die war das sozusagen ein Zusatzgeschäft, weil ihr kauft dann Lizenzen ein für ein neues Produkt, das es sogar quasi vorher gar nicht gab.
Genau, das ist halt das der riesen Vorteil, was uns auch nicht bewusst war. Wir bilden aus Lizenzgebersicht eine neue Kategorie ab. Das heißt, die Lizenz für Hörfiguren, wie wir die Tonys ja auch nennen, die war ja noch nicht vergeben, weil es sowas vorher noch nicht gab. Und das in der Tat ist kannibalisiert kein bestehendes Lizenzgeschäft, sondern ist im Gegenteil, wenn das haben wir alle Lizenzpartner so gehofft und wir ja auch, wenn wir in der Lage sind, ein wirklich tolles, in Qualität erstelltes Produkt auf den Markt zu bringen, dann wird das ihrer Marke auch gut tun. Insofern war es wirklich relativ einfach, sage ich mal, den ersten Handshake zu bekommen. Die ganze vertragliche Ausgestaltung nach hinten raus ist der absolute Nightmare, weil du wirklich viele Rechte klären musst, sehr komplex, viele Anwälte involviert sind. Aber das wussten wir zum Glück nicht, deswegen haben wir es losgetreten und durchgehalten. Und so sind wir relativ schnell an Lizenzen gekommen. Also zumindest hatten wir Zugriff darauf. Und das hat sich natürlich jetzt wahnsinnig gedreht, weil alle drauf wollen und wir jetzt eher natürlich aus dem Vollen schöpfen können.
Das heißt, jetzt zahlen die euch dafür, dass die da drauf dürfen?
Ja, ist noch nicht. Es gibt erste Bewegung in die Richtung, aber das noch nicht. Nee.
Okay. Aber ihr habt schon, ihr könnt ja über den Erfolg eines Kinderbuchs, möglicherweise einer Kinderbuchfigur, jetzt schon ein Stück weit mit entscheiden, wenn ihr die jetzt, wie viel tun es gibt jetzt? Ein paar hunderttausend, ein paar Millionen im Umlauf?
Ja, also wir haben mit 2017 allein 1,2 Millionen verkauft und dieses Jahr werden das so 5 sein, also Millionen. Das heißt, so irgendwie, das sind so Zahlen, irgendwie sind total irre, 6-7 Millionen, die da schon jetzt verkauft wurden. Und es sind teilweise sind da auch einige Auflagen bei für einen Toni, das geht so in Richtung 60.000, 70.000. pro Charakter und das ist natürlich weit mehr als viele, viele andere Tonträger je gemacht haben. Also deswegen würde ich dem zustimmen. Das ist schon ein Fund, was wir da mit den Tonys eben machen und wen wir da alle mit erreichen.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf einen anderen Podcast und zwar auf den von Facebook. Der heißt das Facebook Marketing Update und wird gehostet von Jin Choi, ein sehr, sehr cooler Typ, der sich bei Facebook unter anderem um den Handel und das Thema Entertainment im Dachraum kümmert und halt nebenher diesen Podcast macht und anbieten tut er dort News aus erster Hand von internen Facebook-Experten, aber auch von sehr, sehr tief informierten Leuten bei Agenturen und irgendwie direkt bei Brands, die sich halt mit Tipps und Tricks rund um Facebook auskennen und diese teilen. Wer da reinhören möchte, geht bitte überall dorthin, wo es Podcasts gibt und sucht nach das Facebook Marketing Update oder direkt unter fb.me/das Marketing Update. Aktuelle Folge behandelt übrigens die Frage, wie kann ich Werbewirkung auf Facebook messen? Viel Spaß!
Aber ihr habt aktuell nur Kinderportfolio, sowas irgendwie nochmal auszuweiten. Erwachsene wahrscheinlich keinen Sinn, ne? Das ist dann irgendwie komisch auf so einer Box Erwachsenen.
Ja, weiß ich. Also wir glauben eher, dass es doch Sinn macht. Also es machen auch viele tatsächlich. Also viele Erwachsene, die Box einsetzen. Es ist halt die Frage, wie man sich ausrichtet. Also was im Seniorenbereich merken wir es oft, dass ganz viele zum Beispiel eben Demenzkranken, Menschen, Blinden etc. Die Box zur Verfügung stellen, dass da wahnsinnig gut funktioniert. Aber wir haben auch viele, die sagen, ich hätte ganz gern irgendwie ein Musikthema auf der Box. Also es beschäftigt uns schon. Auf der anderen Seite sind wir sehr fokussiert jetzt auf das Thema, was wir gerade bauen. Wir sind im Kinderzimmer mit unserer Marke unterwegs. Also die Marke Tonys jetzt im Erwachsenenbereich auszurollen, ich glaube, das macht keinen Sinn. Da muss man eine neue Marke aufbauen, ein anderes Design der Box anstreben etc. Vielleicht auch die Haptik der Figur nochmal überdenken. Wahnsinnig spannend, da reinzugehen. Ich glaube, dass wir da wirklich beide auch große, große Lust hätten, das voranzutreiben. Aber wir haben im Moment auch andere Aufgaben und auf einen anderen Fokus.
Ich erfahren, was ist denn sozusagen der Wachstumspfad? Also jetzt in Deutschland wahrscheinlich noch weiter Marktdurchdringung ist das, oder ist das, würdet ihr sagen, in Deutschland seid ihr schon?
Nee, also Deutschland, ich glaube, Deutschland, Österreich, Schweiz gibt es noch viel, viel zu tun. Ich meine, wir bringen auch andere Farbvariationen raus. Wir haben mit Zubehör angefangen, also Taschen. Und da wird es auch noch ein paar Sachen geben. Wir werden das Tony-Portfolio weiter ausbauen. Das steht ja nicht nur für Hörspiele, Hörfigur, sondern auch für Wissensthemen, Musikthemen laufen sensationell gut. Also da ist noch einiges zu tun. Und dann haben wir uns ja auch vorgenommen gesagt, wenn das eben hier funktioniert, dann wird das eben auch in anderen Ländern funktionieren. Deswegen sind wir jetzt in England gestartet, was für uns auch ein Stück weit Blaupause ist, um das eben in anderen Ländern auszurollen. Das heißt, wir sind jetzt seit Oktober am Start. Das ist sehr gut angefangen und das wird nächstes Jahr weiter ausgerollt und dann würden wir sehr gerne weitere andere europäische Länder angehen, weil wir auch glauben, dass das Thema Hören auch in anderen Ländern in der Form, wie wir es eben jetzt
machen. Glauben wir auch. Wir sind ja die Podcast-Leute.
Stimmt, wir sind ja bei den Podcast-Leuten. Gibt es eigentlich noch einen Geroldsteiner?
Okay, also das heißt irgendwie Internationalisierung und sozusagen Produkterweiterung in Deutschland und weitere Marktdurchdringung. Genau. Was glaubt denn ihr, oder wie, habt ihr irgendwie drüber nachgedacht, wie viel man hier verkaufen kann? Also gibt es da irgendwie Schätzungen oder gab es so?
Ja, also ich glaube, dass man, klar, pro Jahr werden knapp 800.000 oder 800.000 Kinder geboren zurzeit. Letztes Jahr war es jedenfalls so. So, wenn du das mal so hochrechnest, Altersgruppe vielleicht von 3 bis 10 gehst und dann einen gewissen Marktanteil erreichen willst, dann kannst du relativ schnell dir irgendwas zusammenbauen. So, das ist das eine. Aber wie viel Prozent wir tatsächlich erreichen, ist wahnsinnig schwer zu abstrahieren. Das ist irgendwie eine Glaskugel. Ich tue mich da immer schwer mit, irgendwie zu sagen, da wollen wir hin. Also ich glaube, dass wir wahnsinnig gut unterwegs sind. Viel, viel besser, als wir selber erwartet hatten, als wir an den Start gegangen sind. Und wir merken, da ist noch viel Luft. Ich mache beide Erfahrungen unheimlich oft, bekomme ich mit, dass Leute die Box schon kennen, aber ich bekomme auch oft genug zum Glück mit, dass die Box noch nicht gekannt wird. Also da ist noch einiges, was wir auch eben, oder Menschen, die wir begeistern können mit unserem Produkt. Aber wo das jetzt aufhört, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, kommt uns, glaube ich, sehr zunutze, das gerade, und das hat nichts mit uns zu tun, dass der CD-Markt auch so langsam zerbröselt. Genau. Da hängst du in Deutschland natürlich Skandinavien und anderen Regionen dramatisch hinterher in der Entwicklung. Hier sind CDs ja immer noch, haben eine Relevanz, aber das wird ja auch irgendwann mal deutlich, deutlich weniger werden. Und dann haben wir mit unserem Produkt, glaube ich, eine Lösung für Kinder, die einfach fantastisch ist, und entsprechend groß könnte auch der Marktanteil werden.
Lass uns mal ein bisschen über Marketing reden. Ich habe verstanden, dieses Community-Building und Seeding, was ihr macht und gemacht habt, vor allem am Anfang, und dann dieses Partner-Marketing im vertrieblichen Bereich, also mit Händlern und so zu sprechen. Gibt es dazwischen noch was? Also wenn ihr jetzt nach England geht, schaltet ihr dann irgendwo klassische Werbung, kauft, macht ihr Paid Media in dem Sinne? Oder was macht ihr so?
Auch relativ bescheiden. Also wir haben relativ viel PR gemacht, vor allen Dingen. Also das haben wir hier in Deutschland gemacht. Wir haben jetzt auch in London eine sehr, sehr coole kleine PR-Agentur, mit der wir 2-3 Events machen. Wir arbeiten für Händler, für Endkunden, Blogger, Influencer etc. Also so in dem Bereich tummeln wir uns so ein bisschen.
Blogger oder Influencer heißt bei euch dann welche Mami-Blogger,
genau,
und sowas.
Ne? Genau. Und die haben ja auch wahnsinnige Reichweiten, und wir haben aber auch immer so eine Scheu gehabt, davor uns richtig einzukaufen oder so. Natürlich machst du da auch Deals, aber wir haben immer so diesen Anspruch gehabt, die Leute sollen das auch wirklich mit Überzeugung machen, und ich möchte mich nirgendwo einkaufen, wo sie irgendwas platzieren und besprechen.
Aber ihr schickt schon mal eine Box an irgendeine Mami-Blogger zu und sagt mal, guck dir das mal an.
Ja, wobei wir eigentlich in der Regel eher gefragt werden, auch von Anfang an, weil das viele mitbekommen haben. Wenn es irgendwo in einem Blog auftaucht, dann kriegt es ja auch jeder mit in dem Umfeld, und dann merkt man, da ist einfach auch einen Bedarf, und dann haben wir in der Tat natürlich viele Boxen auch verschickt, aber darüber hinaus gar nicht so viel gemacht, ehrlich gesagt.
Aber schon digital, also ist jetzt irgendwie Fernsehwerbung, Printwerbung, all diese
hatten wir ja.
Weihnachten 2017 haben wir das, ist ja aber bedarf auch einer längeren Vorbereitung. Haben wir also im Weihnachtsgeschäft in, was war das, Disney Channel und
Super RTL.
Hatten wir wirklich auch einen kleinen Spot in 20 Sekunden, aber das war in der Phase, wo wir eigentlich da ausverkauft waren, war das eigentlich totaler der Quatsch, was wir darüber hinaus noch viel gemacht haben in Deutschland, auch Österreich, Schweiz, und das wird jetzt in anderen Ländern sicher auch kommen, ist gerade auch klassisch PR im Print, also das heißt ein Interview oder eine Berichterstattung, und weil da sind sehr viele draufgesprungen, ob das jetzt eine FAZ, Süddeutsche, Zeit oder auch nischige. Vielleicht alle nicht und in unterschiedlichsten Formaten, aber das ist eigentlich auch eine ganz gute Geschichte, und also da haben wir relativ viel Print auch, also findest du uns sehr viel Print. Im Moment ist auch so eine Art Hype, wo viel darüber berichtet wird, auch in vielen Lokalzeitungen, dass es in Bibliotheken auch mittlerweile drin ist. Das heißt, da hast du dir ein Buch oder eine CD geliehen, heute leistet dir dort Tonis. Und das ist mittlerweile in den Bibliotheken unfassbar viel und gut angenommen, dass die auch die Tonis dort verleihen.
Also und, in den öffentlichen Stadtbibliotheken.
Genau. Wirklich, da wird ja niemand so aus Marketing-Sicht erstmal drauf kommen. Ja. Ne? Aber es ist so, ich habe am Tag, glaube ich, 2-3 Google-Alerts, die das Thema mir von Osnabrücker Nachrichten oder ähnlichen Zeitungen, Tageszeitungen in irgendwelchen Regionen darüber berichten, dass die Tonis jetzt in der Stadtbibliothek so und so erhältlich sind. Und das passiert gefühlt wirklich dutzendfach jeden Tag in verschiedenen Bibliotheken, und das generiert eine Reichweite, mit der wir irgendwie nichts zu tun haben am Ende des Tages, die uns natürlich gefällt und die funktioniert.
Die Idee, das zu machen, diese Korb zu machen.
Die sind auf uns zugekommen. Es gibt so eine Zentralbibliothek in Berlin etc. Es hat sich dann in diesen Gewerken verselbstständigt. Auch da glauben viele, die dort entsprechend Programm zusammenstellen, Produkte einkaufen, an dieses Produkt. Sie bekommen mit, dass Kinder das haben wollen, dass Eltern das haben wollen, und da haben wir jetzt keinen Vertrieb drauf gesetzt oder irgendwie eine Kampagne in die Richtung gestartet oder so. Es ist tatsächlich einfach auch da passiert, und das hilft uns natürlich wahnsinnig.
Das ist schon dramatisch, wie man das unterschätzt, weil ich selber war wahrscheinlich das letzte Mal in der Bibliothek, als ich so 14, 15 war, und heute würde ich mir so einen Toni und ihr wahrscheinlich auch kaufen und sagen, da spare ich mir den Weg. Aber natürlich ist das falsche Denken, ist das Blasendenken. Man muss wirklich über die Masse des Volkes und der Menschen, und die sind
viele dann. Nutzen das noch, die gibt es ja überall auch.
Ja, klar.
Ich war da auch nicht drin, ich war da auch überrascht, aber das ist auch ein Beispiel für viele andere, wo eben Dinge passieren aus unserem Umfeld, wo wir eigentlich gar nichts, da haben wir nicht die Idee gehabt, dass wir also diese Themen auch, was Patrick sagt, dass in Facebook da passiert mit den Gruppen, da gibt es ja auch welche, wo Taschen genäht werden, wo Regale gebaut werden, wo hier unsere Kreativtonis sich selber bespielen kann. Die sind ja letztendlich, ist ja der Toni eine Hülle und da steckt ein Tech drin. Da gibt es Bedienungsanleitungen, wie ich den in heißes Wasser lege, den Tech rausnehme und dann in andere Figuren, in Darth Vader oder Barbie-Puppen stecke und die dann mit eigenen Inhalten befeuere. Die heißt zaubertonis.de, diese Seite, wo die das machen. Und das sind Dinge, die da entstanden sind, wo man von außen drauf guckt und denkt, Mensch, da geiler Marketingplan, aber da haben wir echt gar nichts mit zu tun. Das hat echt, das haben die Leute, weil das Produkt einfach so überzeugend ist und viele Probleme löst, nach wie vor sind die alle selber drauf gekommen. Also du findest Nähanleitungen für Stoff, die du um die Hülle ziehen kannst, Aufkleber, die du oben drauf setzen kannst, die teilweise Leute jetzt über Davanda verkauft haben, wo es auch gab. Das ist alles selbst entstanden, also ein bisschen. Und das befeuert natürlich auch ein Stück weit den Erfolg und das Marketing. Ist super.
Also. Und jetzt die übliche Frage, wenn man mit Produktherstellern spricht, wie guckt ihr aktuell auf Amazon drauf? Also ihr habt jetzt gerade erzählt, ihr habt das stillgelegt. Das ist ja der aus, die wenigsten würden das so machen oder sich das trauen. Oder haben sie diese Nachfrage, dass man sagt, Amazon habe ich jetzt mal stillgelegt. Wie ist da eure Denke?
Ja, ich meine, es ist schon Wahnsinn, was da sich entwickelt. Und gerade im Audiobereich, wenn man sich was Audible da jetzt macht und wie die auch internationalisieren, was produziert wird. Also wir hören es von so vielen Studios, die fast ausnahmslos für Audible produzieren gerade, weil die wirklich was über, weiß nicht, wie viel Geld die da gerade ausgeben, um wirklich Audioproduktionen loszueisen und selber Content zu generieren. So auf Produktebene, ich glaube, dass wir so, wir haben halt einen wirklich ein physisches Produkt, was für Kinder wahnsinnig Sinn macht. Und Alexa hin oder her, das wird seine Berechtigung haben irgendwann und sich verbreiten. Vielleicht gibt es charmante Wege, das sogar in unser Ökosystem zu integrieren. Da haben wir auch so ein paar Ideen. Aber ansonsten, wie gucken wir drauf? Also es ist ein wahnsinnig wichtiger Vertriebskanal, den wir mit Sicherheit irgendwann auch mal angehen werden, wenn wir, unsere Kunden erwarten das auch. Wir machen es vor allen Dingen aus Warenverfügbarkeitsgründen nicht, um den Fachhandel dort irgendwie entsprechend auch besser zu stellen. Aber irgendwann werden wir darüber auch vertreiben. Und was Content und Produkt angeht, sehr spannend, was da passiert. Das haben wir natürlich im Auge.
Okay, aber im Moment, gibt es da andere, die eure Sachen verkaufen, würde ich jetzt mal annehmen. Ne? Also ich meine, bei eBay, bei Amazon, wenn man selber nicht aktiv ist, dann werden andere aktiv.
Das ist, klar, das ist ja im letzten Jahr Weihnachten, ich weiß nicht, wie sich das dieses Jahr entwickelt, aber da wurde ja teilweise der doppelte Preis, also eBay angeboten. Das sind ja absurde Sachen, die da passiert sind, ausgrund diesem Warenverfügbarkeitsthema. Und vielleicht nochmal kurz zu Amazon. Amazon ist halt eben, das ist nichts Schlechtes. Das ist für uns eher dieses Schalt ist mehr so ein Logistikthema oder eine Distribution. Aber Amazon ist ein relevanter und ein guter Kanal und man kann heute nicht hingehen und sagen, ich bespiele den nicht oder ich finde den doof. Oder ich mag den nicht, der hat ja auch viele gute Sachen. Und unser Produkt zeigt das eben, dass das in allen Kanälen wunderbar funktioniert. Das ist eigentlich die Konsequenz jetzt, dass eben mit nichts zu tun ist, rein ein Warenverfügbarkeitsthema, weil ich muss so einen Kanal ja dann auch wirklich permanent bespielen. Ich kann da nicht mal sagen, rein, raus. Und das ist eigentlich der Grund.
Und rufen dann die Kollegen von Amazon ab und zu mal an und sagen, jetzt mach mal wieder, gib mal wieder Gas hier.
Ja, also es gibt immer mal wieder auf Messen taucht dann mal wieder jemand auf oder es kommt eine E-Mail oder es ruft jemand an. Aber so, wir haben ja so ein bisschen Kontakt über den Market. Wir haben Marketplace, ne? Wir haben nicht Amazon als Händler angeschaltet, sondern wirklich unseren eigenen Marketplace. Und da fällt einem auch schon auf, die Zusammenarbeit mit Amazon ist dann auch echt schwierig manchmal, ne? Also wenn du nur mal eine Kontoverbindung ändern möchtest, das dauert da zum Teil irgendwie Monate, bis das durch ist und so weiter. Also da merkt man auch, dass die, glaube ich, an ganz vielen Stellen auch Wachstum haben, was sie nicht so super gut stemmen können etc. Also und Logistik auch, merkt man in England, da haben wir den Marketplace angeschaltet. Also das ist schon nicht so einfach, auch mit Amazon zusammenzuarbeiten. Das höre ich auch aus allen Verlagen. Jeder, der mit Amazon zusammenarbeitet, der hat auch Schmerzen, muss man ganz klar sagen. Aber eben, ja, es ist ein relevanter Vertriebskanal, den vor allen Dingen unsere Endkunden da draußen auch ein Stück weit erwarten. Und deswegen muss man sich damit auch auseinandersetzen.
Und die Händler sind wahrscheinlich dankbar, dass ihr das aktuell gerade nicht macht,
ja,
ne?
Ja, das ist halt so das schwarze Tuch für den Handel. Aber auch da finde ich, hilft ja nichts. Ne? Er ist da und dann muss sich der Handel oder Fachhändler auch fragen, wie kann ich mich da so aufstellen und verändern, dass ich Relevanz für meine Kunden da draußen habe. Und da gibt's ja durchaus Händler, die das sehr erfolgreich machen. Hilft ja nichts, da rumzujammern und da über Amazon herzuschimpfen, sondern dann bitte schön baut Alternativen, die Sinn machen. Ne?
Okay. Sag mal, ich schiebe mal so eine Frage ein. Jetzt habt ihr gesagt, 50 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr, so wenn es gut läuft, ne? Mhm. Dann würde ich jetzt mal sagen, ist die Firma jetzt ja auch schon richtig, richtig wertvoll geworden. Also was kriegt man da so, was sind so Produktfirmen, Multiples auf den Umsatz?
Das kennen wir nicht. Nein, aber ernsthaft, das ist natürlich diese Frage, das haben wir uns immer wieder gewundert, wenn da so die Frage kommt. Also wir sind ja jetzt schon, du bist noch gar nicht über 50, aber ich ja. Also wir haben das ja im hohen Alter gegründet und betrachten das nach wie vor, ehrlich, so auch als Geschenk, sowas machen zu dürfen. Und haben wir gesagt, das kann man auch durchaus jetzt noch zu, also wir würden das gerne auch bis zur Rente weitermachen. Das ist kurios an. Wenn natürlich irgendwann mal, das hat was mit Wachstum und der Strategie und wie schaffst du eigentlich Größe und Skalierung, dass du dann vielleicht mal darüber nachdenkst, eben auch mal andere Partner an Bord zu holen, das ist was anderes, aber wir machen uns im Moment keine Gedanken über Multiplikatoren und Wertigkeit, weil die Firma ist jetzt wirklich sehr erfolgreich, nicht nur im Umsatz, auch im Ergebnis. Wir wachsen, es ist jetzt auch Wachstum zu managen von 2 Mitarbeitern, jetzt mit 90 zu haben, das ist, ich meine, wer hat diese Chance schon? Also das ist mein erstes Unternehmen, was ich in der Form gründe, Patricks auch, und das ist ein Geschenk, das jetzt tun zu dürfen, und deswegen machen wir uns im Moment null Gedanken.
Aber nur mal für die Hörer zum Background, also ihr müsst es ja nicht sagen, aber ist ja vollkommen klar, dass diese Firma jetzt, wie ihr sie gerade beschrieben habt, ja, das sage ich jetzt mal als Amateur, ich bin auch kein Investmentbanker, aber dass die jetzt nicht mal mehr 100 Millionen, sondern deutlich mehr wert sein dürfte, ist, glaube ich, allen klar, die hier zuhören, oder?
Ja, wahrscheinlich ist es so, aber eben hat für uns nicht so die Mega-Relevanz. Ja, also ja, eben wirklich eher zu schauen.
Also das ist ja, aber es ist ja auch, liegt ja auf der Hand, ne?
Ja, also schön. Aber ja, genau, wir machen das ja wirklich, wir haben da unseren Traum verwirklicht, und es ist ein Geschenk. Wir allein, ich meine, das hört sich so vielleicht auch ein Stück weit blöd an, aber mach mal Gerold Steiner. Aber wenn bei uns eine neue Figur entwickelt wird und zum ersten Mal aus dem 3D-Plotter kommt und angemalt ist und bei uns in der Company wird die rumgereicht, das ist einfach ein unbezahlbarer, toller Moment. Wir lieben alle das Produkt, die bei uns irgendwie arbeiten. Das ist so cool, sowas steuern und verantworten und aufbauen zu dürfen, dass wir uns mit dem Thema wirklich nicht so sehr beschäftigen.
Aber ihr werdet ab und zu wahrscheinlich schon angesprochen, logischerweise, ne?
Ja, klar gibt's das, aber da sind wir eigentlich immer sehr, hören wir uns an. Und
nochmal, ich will das hier nicht, also sollte man nicht verteufeln, das hat nochmal eine strategische Relevanz, kann das durchaus haben, wenn du eben, legen jetzt so ein wahnsinniges Wachstum, nochmal, wir sind jetzt nach 2 Jahren im Markt und werden dieses Jahr mit über 50 Millionen abschließen. Das kenne ich mich nicht so gut aus, aber da wird es nicht so viele Firmen geben, die es machen.
Auf keinen Fall.
So, weil wir eine Plattform geschaffen haben, letztendlich ist unser System ein cloud-basiertes System, und ich habe Figuren und eine Box, und ich kann damit eben auch in ältere, in andere Dimensionen eben einsteigen, und das hat wahnsinnig viel Fantasie und viel Potenzial, und wenn es irgendwann andere Größenordnung annimmt, dann muss ich mir die Frage stellen, nehme ich mir dort nicht vielleicht einen passenden Partner auch dazu, der vielleicht mir einen Eintritt in USA oder vielleicht andere Märkte oder ermöglicht, und dann spielt vielleicht sowas auch wie Bewertung natürlich eine Rolle, und dann kommt das aufs Tableau, aber wir wollen auch das darf man nicht vergessen, den Kunden mitnehmen, also den darf man auch nicht überfordern, also mit dem, wie sich das jetzt alles entwickelt, da gehen wir eher jetzt deutlich langsamer vor, um das eben auch nach wie vor alles so sauber und sinnvoll zu machen, wie wir es bisher gemacht haben. Also ich glaube, wir können uns jetzt nur selber schlagen, indem wir dann vielleicht nicht die Prozesse nachziehen oder bestimmte Tools auch bei uns etablieren, um wieder die Plattform zu verbreitern, dass wir auch da schneller und stärker
machen. Also einen richtigen Wettbewerb in dem Sinne, jetzt hast du mal gerade über Alexa schon gesprochen, das könnte eine Art Wettbewerb irgendwo vielleicht werden. Vielleicht?
Ja.
Aber ansonsten gibt es jetzt niemanden, den ihr seht. Also ich meine, Alexa, da gibt es ja dann auch nun andere Audio- und Voice-Produkte von den großen Plattformen, die jetzt kommen oder die es schon gibt. Aber einen dedizierten Copycat von euch gibt es noch nicht.
Nee, nicht wirklich.
Also wir haben eigentlich keinen. Also in der Form, was, ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ist es auch relativ, was dahinter steckt, auch sehr komplex. Also die Tatsache, dass wir 5 Jahre so ein bisschen undercover waren und es doch sehr technologisch auch ist und ein Lizenzprodukt ist und wie gesagt, wir auch ein recht großes Patentportfolio haben, können Gründe sein. Aber ich vermute mal, dass vielleicht jetzt irgendwie Firmen schon überlegen oder sogar dran entwickeln, was Ähnliches zu tun, was auch okay ist, was wir ganz entspannt sehen. Wir konzentrieren uns ja auch nur auf das, was wir machen, das, was wir in der Schublade haben, und dass wir möglichst schnell eben auch mit neuen Ideen den Eingang in neue Märkte schaffen und so weiter. Das ist also, ich glaube, das ist letztendlich, was zählt. Also wir haben starke Lizenzen, wir haben ein starkes IPR-Portfolio, aber nachher ist Geschwindigkeit des A und O für so ein Unternehmen wie uns.
Habt ihr euch dann darauf konzentriert, jetzt eine sehr starke, auch zweite Management-Ebene einzuziehen? Also sind da jetzt oder weiter Freunde, oder habt ihr jetzt, wir holen jetzt Profis fürs Lizenzgeschäft, Profis für Execution, oder wie geht man da vor?
Ja, also in der Tat haben wir das gemacht. Das ist jetzt, was uns auch beschäftigt. Früher, wo wir zu 2, zu 5, zu 8 am Tisch saßen, haben Entscheidungen getroffen. Jetzt bei 90 brauchst du halt eben auch bestimmte Standards, Prozesse, Tools, und da gehört auch eine erste Ebene dazu. Wir haben jetzt eben 8 Leute, die wir Direktoren nennen, klassisch nach Bereichen aufgeteilt, Vertrieb, Marketing, Design, Entwicklung etc. Und da holen wir uns natürlich an der Stelle, also jetzt gerade auch im Bereich Finanzen, sehr, sehr erfahrene, sehr gute Leute. Und das mischen wir eben auch an anderer Stelle eben wieder mit sehr jungen, engagierten. Also unser Altersschnitt ist von 19 bis 62. Also wir haben im Hardware und im Controlling jemanden sitzen, die, die eine 6 vorne haben und dann anders auch jüngere. Das heißt, das ist eine tolle Mischung aus Erfahrungen, Begeisterung für die Tonys und auch großer Professionalität und das muss man auch tun und das neben den Leuten, was ganz wichtig ist, sind so Dinge, wo ich glaube beide nicht so stark sind, aber die getan werden müssen, sind Prozesse, Tools, um eben auch so ein Unternehmen durchzusteuern jetzt, weil das ist schon nochmal was anderes jetzt bei der Größenordnung.
Noch eine Unterbrechung. Ich werde nicht müde, euch hinzuweisen auf Klarneo, die Performance-Marketing-Agentur aus Berlin. Wir kennen die Gründer sehr gut. Maggie Müß, Matthäus Michalik, Martin Grahl, schon häufiger hier im Podcast erwähnt. Insbesondere stark im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, des Suchmaschinenmarketings. Es gibt hier einen ganzen Auszug von aktuellen Projekten, sowohl den Relaunch und die Migration eines neuen Content-Management-Systems für einen großen Online-Shop für Sportbekleidung. Es geht zum Beispiel, was sie gerade machen, ist die Betreuung verschiedener Brands eines führenden OTC-Healthcare-Unternehmens mit dem Fokus auf die Dachregion oder zum Beispiel das Onboarding mehrerer Länder in ein globales SEO-Programm eines international führenden Herstellers von High System. Also was man als SEO und Performance-Marketing-Agentur dieser Tage alles so macht. Eine ganze, ganze lange Reihe von namhaften Kunden und einen Freebie. Also wer Klarneo kennenlernen möchte, es gibt einen kostenlosen 4-Stunden SEO-Workshop mit praktischen Tipps und allem drumherum in Berlin. Die Teilnahme ist ganz einfach. Ihr bewerbt euch ganz kurz mit einer Mail und erklärt in der Mail, warum ihr gerade jetzt aktuell einen SEO-Workshop benötigt. Und das schickt ihr an omr@klarneo.de und dann werden 12 Teilnehmer zum Workshop nach Berlin eingeladen. Viel Spaß!
Gibt es irgendwelche Lizenzen, die euch noch fehlen? Weil die hätten wir jetzt besonders gerne, die euch nochmal richtig nach vorne bringen würden?
Also ja, so ein paar Träume haben wir wirklich verwirklicht. Also wie Hotzenplotz zum Beispiel war so ein Thema, was total super wäre. Pippi Langstrumpf, da sind wir aber nicht das oder das. Das gibt's ein Problem, was wir nicht selber lösen können. Eigentlich gibt's ein Commitment der Familie Lindgren, aber da gibt's auch rechte Probleme gerade. Irgendwann wird sie mal kommen, aber das ist halt ein schwieriger Prozess. Also das ist doch so ein Thema, was einfach drauf muss, was drauf gehört. Stimmt, habe ich jetzt ganz vergessen. Weil Struppi ist auch der Grund, warum es die Tonybox überhaupt gibt. Hast vollkommen recht. Da gibt's auch Möglichkeiten tatsächlich, aber es ist sehr, sehr unkonkret. Und die Witwe von Hergé ist auch sehr kompliziert, das Lizenzgeschäft.
Aber dann will der wirklich mit der Familie Lindgren, mit der Witwe von Hergé, also dem Comiczeichner von Timon Struppi, das ist dann so das, was ihr tun müsst.
Nee, das sind dann immer noch Lizenzleute dazwischen.
Aber also manchmal so Hotzenplotz reden wir mit der Tochter von Ottfried Preußler zum Beispiel, die dann, also Preußler, die haben ja noch nie ein Merchandising-Produkt gemacht. Es gibt von denen ja nur die CD, Kino und Hörspiel, aber keine Bettwäsche, Kisten, Becher etc. Auch keine Figuren oder Plüschtiere. Und wir durften als allererstes ja die Hotzenplotz-Figur umsetzen. Und da war die Tochter so begeistert. Und mit der haben wir auch oft geredet. Und die hat eine große Sympathie fürs Produkt. Also wir sind da auch schmerzfrei. Das dauert dann zwar länger, aber wir gehen dann wirklich hin und versuchen, an die ranzukommen und zu reden. Das ist, weil es eben, finden wir, manche Charaktere eben auch die Box schaffen sollen. Und da war jetzt Jim Knopf, ist, finde ich, nochmal so ein Highlight gewesen jetzt. Und ich würde sagen, Tim und Struppi und Pippi Langstrumpf, die müssen da auch drauf.
Da gibt uns mal ein Gefühl dafür, weil das ja eine ganz neue Lizenzkategorie ist, was man dann dafür so eine Lizenz bezahlen muss. Also fällt das vom Himmel? Also ich meine, irgendwie haben die Leute die Möglichkeit zu sagen, zahl mir das und ihr könnt euch überlegen, macht es noch Sinn oder nicht? Und dann zahl mir das, kann dann heißen, zahl mir 10.000 Euro im Jahr oder zahl mir prozentual irgendwie 10% vom Umsatz oder wie läuft das?
Also es ist erstmal auch da wieder, weil wir ein Produkt haben, was so vorher noch nicht gab. Wir brauchen zwei Lizenzen, das ist das Dumme. Wir brauchen nämlich das Figurenrecht, das Merchrecht, wie das klassisch heißt oder unter dem es läuft, um eben eine Figur machen zu dürfen. Jetzt brauchen wir aber eben auch das Hörspiel oder die Musik, die damit verknüpft ist.
Nochmal, für alle, wenn man diese Figur auf die Box draufstellt, genau, dann geht das Hörspiel an.
Genau. Und für diese Figur, nur für die Figur, müssen wir schon mal eine Lizenz erwerben. Und dann brauchen wir eben auch das Hörspiel, das angehen soll. Dummerweise liegen diese beiden Themen oftmals in unterschiedlichen Rechtegeberhänden. Das heißt, die Lizenzagentur XY hat das Recht, dir Rabe Socke zu verkaufen als Lizenz. Aber das Hörspiellabel dahinter, hier in Hamburg, Silberfisch, Hörbuch Hamburg, das hat das Audiorecht und das müssen wir auch erwerben und das müssen wir synchronisieren. Das ist erstmal sehr teuer, weil wir zwei Lizenzen einkaufen und sehr komplex in der Ausarbeitung, was Vertragsseite angeht. Und vom Prinzip her ist es so, du zahlst eine kleine Garantiesumme, mal mehr, mal weniger, als Commitment, dass du tatsächlich einen Umsatz auch erzielst. Da gehst du in Vorleistung, gegen das du dann arbeitest, indem du einfach einen Prozentsatz von deinem Abgabepreis an den Handel, an den Lizenzgeber zahlen musst. Das ist das relativ simple Prinzip.
Okay. Und sag jetzt mal in Größenordnung.
Zweistelliger Prozentsatz, den du da zahlen musst. Ist aber sehr unterschiedlich. Also
Nettohändler-Abgabepreis für die jeweilige Figur.
Da genau. Deswegen liegst du da irgendwo zwischen sag mal, 60 Cent und Euro 50. So, das ist, was du abgibst.
Aber man muss gar keinen Fixpreis zahlen, das ist nicht mehr Garantie.
Das ist die Garantie
so, gegen die du arbeitest. Das heißt, du zahlst als Beispiel 2000 Euro Garantiesumme und da würdest du mal einfach gerechnet 1 Euro zahlst du pro verkaufte Figur an Lizenzen, dann musst du nach 2000 Figuren hast du diesen Garantiesumme abgearbeitet und dann machst du das über eine ganz normale Lizenzabrechnung, die dann halbjährlich oder jährlich eben kommt.
Aber das ist immer prozentual, das heißt, die hängen immer mit drin.
Ja. Genau, das ist ja auch deren Upside von den Lizenzgebern. Ich hoffe natürlich, dass so ein Produkt durch die Decke geht und erfolgreich ist, was in unserem Fall ja eben so ist. Das heißt, die Lizenzbranche ist ja jetzt auch sehr happy, weil eben die über dann den Verkauf von vielen Lizenzen und Tonys eben auch mitskaliert und eben auch
mitprofitiert. Komplett, also ich meine, die Erbin da von Herrn Preußler, die hat ja komplett neues Geld, das sie sonst gar nicht bekäme, wenn es euch nicht gäbe. Ne?
Das ist inkrementell, genau. Geld, ne? Das ist ja genau immer unser Argument, um die Lizenzgebühren auch möglichst niedrig zu haben. Weil es ist inkrementeller Umsatz für die, weil das hatten die ja gar nicht am Schirm und das nehmen die ja einfach mit.
Ja.
Und deswegen ist das für alle gut. Also
und kommt man auch auf die Idee, auch selber eigene Inhalte zu schaffen und zu sagen, okay, bevor ich jetzt immer mitbezahle, ich habe die Macht, ich habe diese Plattform, ich kann das auch selber, wie Amazon auch eigene Produkte erfindet oder Produkte ersetzt, kann man jetzt ja auch hingehen und sagen, ich habe die Plattform, ich fange jetzt an, selber Hörspielautoren oder Kinderbuchautoren einzustellen und schaffe selber eigene Figuren?
Ja, natürlich super, super spannend. Wir haben so ein Hybrid angefangen im Prinzip mit unserer Musikreihe 30 Kinderlieblingslieder. Das ist eine eigene Marke, die wir aufgebaut haben, wo wir das Figurendesign selbst gemacht haben. Da kaufen wir also keinen Merch Recht ein, sondern haben nur Audioproduktion. Das sind generische Kinderlieder im Prinzip eingekauft, die wir nicht selber produziert haben. Genau, meine Frau, die ist Illustratorin und die hat diese Figurenreihe entwickelt. Das ist so ein Hybrid, weil wir eben das erste Mal an der Stelle keine Merch-Rechte bezahlen, sondern das irgendwie in-house gelöst haben. Auf der Content-Seite haben wir auch angefangen mit Martin Baltscheid, das ist ein Kinderbuchautor aus Düsseldorf, der uns auch eine Geschichte geschrieben hat für die Kreativ-Tonys, die so 6-7 Minuten lang ist, die man sich bei uns kostenlos runterladen kann. Also wir haben so erste Bewegungen in die Richtung. Natürlich ist das super spannend, aber weniger aus dem Aspekt heraus, weil wir die Macht haben. Es ist, ich glaube, wichtig, auch eine Säule aufzubauen, wo wir unabhängiger vom Lizenzgeschäft werden. Natürlich sollte das auch wirtschaftlich attraktiver sein. Auf der anderen Seite sind das Themen, die auch auf unsere Marke einzahlen. Wir wollen ja auch, wir kennen unseren Kunden, wir wissen, was sie hören.
Also ihr wisst, wer eine Tonybox hat, also weil auch wenn jemand Handel verkauft wurde, habt ihr sozusagen irgendwie eine Kontaktmöglichkeit zu diesen ganzen Besitzern der Tonybox. Ihr wisst, dass ich eine habe zum Beispiel.
Vielleicht nicht auf dich jetzt runtergebrochen, aber wir wissen, was wie viele Leute die Olchis hören, wie oft sie hören etc. Also das sind
dann runtergebrochen. Wir wissen nicht, dass du die hast, aber wir wissen, dass in Hamburg, keine Ahnung, jetzt 1000 Tonyboxen stehen.
Aber ihr könnt mich jetzt nicht direkt kontaktieren.
Nein. Wenn du uns die Erlaubnis gibst, also du kannst bei uns anrufen und die ID der Tonybox nennst, dann können wir auf deine Tonybox draufgehen und schauen, du hast ein Problem und dann können wir es vielleicht sogar remote lösen oder so. Insofern, dann wissen wir es natürlich.
Aber es ist natürlich noch krasser, als ja, was Amazon machen kann, ne? Weil in dem Voice-Bereich zu sagen, wenn man da irgendwie ein Shampoo bestellt und sagt, oder ich möchte Shampoo kaufen, dann einfach das eigene zu verkaufen und andere Brands hinanzustellen. Das habt ihr so in der Form, in der Härte jetzt nicht, aber ihr könntet auch, also eure eigenen Figuren zu pushen, das wäre wahrscheinlich möglich, über den Händler, über eine permanente Platzierung eurer eigenen Figuren, aber nicht jetzt so absolut killermäßig, wie Amazon das könnte.
Genau. Nein, also wir können den Schlüssel rausziehen, dass in Hamburg vermehrt als Beispiel Olchis gehört werden und dann könnte man hier eine Kampagne fahren zu Olchis, dass dann eben weitere verkauft werden. Und also wir sehen da Nutzungsverhalten, wann werden die genutzt, wie werden die genutzt, aber nicht wirklich personenbezogen. Das ist der riesengroße Unterschied, sondern das ist schon ein Stück anonymer, es sei denn, der Kunde oder du gibst uns das Recht, damit mehr zu machen, zum Beispiel in so einem Fall, was Patrick gerade sagt, in einem Servicefall, dann geht das auch.
Dieses ganze Thema Verknappung. Wir sehen ja jetzt ja, dass ganz viele Marken über Verknappung auch wahnsinnig viel Exklusivität und ja irgendwie Relevanz schaffen, ne, im Fashion-Bereich und so. Wenn man eure Story jetzt aus der Ferne betrachtet, dann denkt man, okay, haben die Typen clever gemacht, haben das schön unter der Decke gehalten, haben die Nachfrage richtig stimuliert und das richtig exklusiv gemacht, aber das ist falsch, ne?
Also selbst wenn wir das 2017 gemacht hätten, dann, wir haben so viel bluten müssen dafür, also was bei uns los ist, weil Händler anrufen, Endkunden anrufen, weil wir wirklich dort komplett unter Feuer sind, dann hätten wir es dieses Jahr, wo es auch schon so auf Handelsseite so ein paar Themen gibt in der Richtung, nicht nochmal gemacht. Also es war nie Strategie, sondern wirklich, wir sind überrannt von der Nachfrage. Und da du eben im Mai ungefähr entscheiden musst und auch vorfinanzieren musst, was du im Weihnachtsgeschäft verkaufst, musst du da die Entscheidung treffen. Und das ist wahnsinnig schwer zu antizipieren und diesen Korridor zu finden. Hab ich mir das Lager so vollgehauen, dass ich plötzlich ein Liquiditätsproblem habe und die Ware fließt nicht ab, versus du bist ausverkauft. Das kannst du in der Situation, in der wir stecken, wahnsinnig schwer antizipieren. Trotz aller Historie, die wir jetzt schon aufgebaut haben und Gespräche mit Key Accounts. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Und das Resultat ist eben dann so eine Verknappung, aber die ist wirklich nicht strategisch.
Das war nicht geplant.
Okay. Nee. Ist es nicht. Also auch bei den Tonys ist es ja auch, werde da rechnen können, dass der ganze sogenannte Backkatalog, also von solchen Klassikern wie Janosch und so weiter eben, wo alle gesagt haben, uns nachher kommen, nimmt die aber die Lizenzen, ob das, die gehen dann durch, dass die durch die Decke gehen, dass solche eigenen Reihen wie die Musikthemen, nehmen wir die bestverkauften sind, das konnte keiner wissen. Das heißt, uns fehlt es hier sehr an historischen Daten, um da eben auch die richtige Kurve für so eine Volumenplanung übers Jahr reinzulegen. Die wird jetzt Jahr zu Jahr besser. Aber dass wir jetzt auch wieder für uns gefühlt 2017, was ein Riesenjahr war, also vom Mitarbeiterumsatz waren wir in unserem Businessplan meilenweit weg, und dass wir jetzt nochmal vervierfachen, das ist irgendwie, das kann man nicht hervorsagen, das ist unmöglich. Und da versuchen wir jetzt nachzusteuern, aber das geht, wie gesagt, eben bei so einem Elektronikprodukt, wo auch sehr viel Handarbeit drin steckt, also auch im Stoff, der handgenäht wird, die Figuren, die handbemalt werden, da kann man nicht einfach mal sagen, jetzt macht man paar PS mehr und dann haben wir die schnell raus. Das geht einfach nicht.
Und ihr macht die Sachen in Marokko, habt ihr gesagt? Also ihr habt keinen, es kommt nicht aus Tunesien, es kommt nicht aus Asien, macht ihr gar nicht?
Doch, wir müssen unterscheiden von den Produkten her, die Figuren, die Tonys, die man oben drauf stellt, die kommen aus Tunesien, also Tunis, ziemlich genau, und werden dort in der Tat, also das ist nach einem Spritzgussverfahren und dort auch handbemalt und werden dann von dort zu unserem Logistiker nach Neuss geliefert und von dort verteilen wir. Bei der Box ist es so, dass ja der Stoff, der Außenhülle, der kommt von einer Firma aus Süddeutschland, der geht dann als Meterware nach Tunesien, wird dort handgenäht als ein Stück und geht dann nach Nanjing, das alte Kaiserstadt nähe Shanghai, wo ein toller Lieferant, Hansong, der für viele europäische Hi-Fi-Brands, NRD, Teufel, Komplettentwicklungen macht und auch produziert, ist dänisch-chinesisch geführt, und dort wird die Box produziert, das Starter-Set, was man kaufen kann, und das fahren wir dann in der Regel aktuell per Zug dann auch nach Neuss und vertreiben es dann auch so auf demselben
Weg. Wow, also es ist jetzt aber kein... Ich frage mich immer nach Margen, ne? Wenn ich das so höre, das ist schon auch aufwendig, was ihr da macht. Also das ist jetzt keine Handelsmarge, nehme ich jetzt an. Also dann dürfte schon mehr als 3, 4, 5% sein. Aber so, sagen wir mal, Medien-Business-Margen, weiß ich nicht. Wo, sag mal, mach mal ein Gesicht, sind es jetzt 15% Marge?
Ja, also wir haben wie eigentlich schon gesagt, dass an der Box ist es eher weniger, sind es nur ein paar Prozentpunkte. Das ist also auch bewusst so gemacht. Wir haben sogar anfangs mal überlegt, die sogar zu verschenken, was wir nicht tun werden, liebe Zuhörer. Aber die Marge steckt dann eben in den Tonys drin, und die ist dann eben auch unterschiedlich, über welchen Kanal du das verkaufst. Die ist unterschiedlich, wie der Produktionsprozess ist, wie die Lizenzkosten sind. Und sag mal, unten, wenn du unten runter guckst, ist das ungefähr die Größenordnung.
Okay. Ja. Krass. Also ist ja wirklich eine absolut beeindruckende Geschichte. Habt ihr schon irgendwie Preise gewonnen oder so, wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich hat ein bisschen geschmerzt bei mir, weil ich bin ja, komme aus dem Grafikdesign und habe da irgendwie zwar ein paar Preise gewonnen, aber jetzt mit dem ersten Produktdesign haben wir wirklich viele sehr coole Preise gewonnen.
Man muss ja auch da, ich das schon vor ein paar Tagen, als der Sven oder Pink da war von Pfonddorf oder Ergobags, das muss man den Hörern nochmal sagen, dass das ist hier eine absolut ungewöhnliche, herausragende Geschichte, dass man sozusagen in Deutschland mal so ein Startup, seht ihr noch selber als Startup überhaupt? Würdet ihr sagen Startup?
Ich würde sagen, von der Mentalität, der Startup hat ja viele gute Facetten, und das ist vor allen Dingen auch Mentalität, Entscheidungsprozesse etc. Da ja, aber wir sagen schon, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen mittlerweile, eben auch was gleichbedeutend ist, dass wir eben über einige Themen schon drüber sind und jetzt eben schon einen größeren Professionalitätsgrad haben und auch was eben Umsatz- und Mitarbeiteranzahl belangt. Aber ich finde Startup, also ich betrachte uns eher als kleines, mittelständisches Unternehmen.
Also trotzdem, wir kennen das halt so nicht. Ne? Was wir kennen, sind halt in dem Umsatzbereich sind da irgendwie Händler, ne? Die Zalandos, die es auch toll gemacht haben und andere. Aber wir hatten so Produktfirmen, Hardware am Ende.
Hardware aus Düsseldorf, da gibt es, glaube ich, nicht viele Leute.
Ja, das ist das ist echt sensationell.
Und da ist ja auch viel Elektronik. Ich meine, das ist ja, was man, wenn man die mal aufmacht, da ist halt wahnsinnig viel Elektronik drin. Da sind 200 Komponenten. Das ist neueste Technologie, also WLAN, NFC, also es kommt ja aus diesem Near-Field Communication, drahtloses Bezahlen, was Apple jetzt ja auch einführt. Da ist schon Hochtechnologie drin, was ja eben, also man hätte so ein Produkt auch nicht vor 5 Jahren eigentlich im Markt bringen können, weil dann eben viele Dinge eben nicht gepasst hätten, technologisch oder eben auch Verständnis für WLAN etc., sondern
wobei die Technologie uns auch, also mir war es immer total egal, ne? Also es ging nicht um die Technologie dahinter, sondern es ging um das Bedienkonzept. Also wie können wir ein Produkt schaffen, was Kinder abholt, was Sinn macht, was gut funktioniert. Und ob es jetzt NFC oder Bluetooth oder ein anderes, das war wirklich komplett sekundär.
Also ich sehe, erkenne, ihr ergänzt euch da ganz gut. Der eine, der dann sagt, okay, so könnte man es vielleicht hinbekommen und der andere sagt, so muss es aber sein.
Ja, also deswegen hat er einen Bart und ich keinen.
Ja, und eine Mütze auch. Lange Haare. Und du hast eine Brille und ein blaues Hemd. Ne?
Ja, also für alle vorher war es genau umgekehrt.
Das ist der Service hier. Ne? Brille, Hemd, blaues Hemd und lange Haare, Adidas Mütze und T-Shirt. Okay. Ja, vielen Dank für die Story. Vielen Dank irgendwie für all die Infos. Und wir drücken die Daumen, dass ihr Zeit habt jetzt. Ist ja schon Weihnachtsgeschäft, oder? Ist schon jetzt Mitte November, sprechen wir hier.
Ja.
Geht es los, ne?
Ja.
Geht aber wieder zurück jetzt. Und dann
haben wir sehr gerne gemacht. Also
ja, vielen Dank.
Läuft ja bei uns, deswegen können wir auch solche Sachen machen.
Alles klar. Okay, vielen Dank und danke, ja, wir bleiben dran. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis, denkt an das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi zum Thema, wie kann man Werbewirkung auf Facebook messen. Wer jetzt sich gelangweilt seinem restlichen Leben wieder hingeben möchte, geht jetzt und hört den nächsten Podcast von Facebook, das Facebook-Marketing-Update.